Vertont. Der Weltladen-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Vertont. Ich bin Solveig und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge von Vertont haben wir bereits über die Klimakrise und Klimagerechtigkeit gesprochen. Ich wollte noch mehr zu dem Thema erfahren und insbesondere verstehen, wie ein Verhandelsunternehmen sich für Klimagerechtigkeit einsetzt. Deshalb habe ich Andrea Fütterer von der GEPA, dem größten Verhandelsunternehmen Europas, eingeladen. Hallo Andrea, schön, dass du zu Gast bist bei Vertont. Magst du uns erstmal erzählen, wer du bist und erklären, was die GEPA ist?
Ja, hallo Solveig, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, bei Vertont mitmachen zu können. Ich bin Andrea Fütterer, seit fast 20 Jahren bei der GEPA. Und bevor ich bei der GEPA gearbeitet habe, habe ich über fast 10 Jahre im Ausland verbracht, und zwar in Nicaragua und Honduras, und war da Beraterin für Kleinbauernkooperativen im Kaffee. Habe mich dort mit Themen befasst wie Umstellung auf Biolandwirtschaft, biologischer Kaffeeanbau, Geschlechtergerechtigkeit und Aufforstungsmaßnahmen. Und daran kann man schon erkennen, mein eigentlicher Beruf, meine Ausbildung ist Gartenbauingenieurin. So habe ich mal angefangen. Und nach meinen Auslandsjahren habe ich dann ein Projekt gemacht, was im Weltladenkontext einigen vielleicht auch noch in Erinnerung ist. Da war ich nämlich beim Fairtrade-Verein, den es jetzt leider nicht mehr gibt. Und da hatten wir das Projekt Fairmobil. Ein umgebauter amerikanischer Schulbus ist durch ganz Deutschland gefahren und hat, also mit mir natürlich, und hat an Schulen Bildungsarbeit zu fairem Handel gemacht. Und das war eben Bildungsangebot damals an die Weltläden, die das dann vor Ort alles organisiert haben. Und da ging es auch ein bisschen drum, also andere Zielgruppen anzusprechen, Kontakte zu Schülerinnen und Schülern zu kriegen und so weiter. Und nach diesen 2 Jahren bin ich dann bei der GEPA gestartet. Und die GEPA ist ja eine der ältesten Fairhandelsorganisationen in Deutschland, aber auch in Europa. Ja, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, auf 3 Ebenen unfaire Welthandelsbedingungen zu bekämpfen. Die eine Ebene ist natürlich das, was wir hauptsächlich machen, jeden Tag, und zwar Handel zu betreiben zu fairen Handelsbedingungen mit vielen Partnerorganisationen weltweit. Da gehe ich jetzt natürlich nicht in die Details. Die zweite Ebene, die ja dafür wichtig ist, ist diese ganze Ebene, die Öffentlichkeitsarbeit, Bildungsarbeit und so weiter macht, weil man einfach nicht nur ein Produkt so verkaufen kann, wenn es anders ist, sondern weil man das ja auch alles sehr ausführlich erklären muss und Leute auch versuchen muss, mitzunehmen, zu überzeugen. Und die dritte Ebene, auf der wir arbeiten und die ja immer wichtiger und zum Glück auch immer erfolgreicher wird, ist eben die politische Ebene. Da setzen wir uns auch ein, zusammen natürlich mit den Netzwerken wie Forum Fairer Handel und den anderen Netzwerken auf europäischer und internationaler Ebene, tatsächlich internationale Welthandelsbedingungen fairer zu gestalten. Und das sind eben die 3 Ebenen, mit denen die GEPA arbeitet. Und ja, aktuell haben wir 130 Handelspartnerorganisationen weltweit in allen möglichen Produktgruppen, sowohl Lebensmittel als auch, ja, was wir Non-Food bezeichnen. Das ist eigentlich ganz kurz gesagt so unsere Hauptarbeit.
Ja, super spannend. Auch total spannend, was du schon gemacht hast, bevor du bei der GEPA gelandet bist. Wenn du schon seit 20 Jahren bei der GEPA bist, dann gibt es die GEPA ja auch schon echt super lange. Kannst du mal erzählen, wie das angefangen hat bei der GEPA?
Genau, die GEPA selbst ist ja 1975 gegründet. Also wir gehen so langsam auf die 50 zu, um es mal so zu sagen. Und die Anfänge des fairen Handels insgesamt, die ja auch ganz eng mit der GEPA verknüpft sind, das waren ja tatsächlich in den Jahren 1969 und 70 die sogenannten Hungermärsche. Das waren also Demonstrationen von hauptsächlich Jugendlichen aus dem ökumenischen kirchlichen Kontext, die damals eben sehr viel protestiert haben gegen unfaire Handelsbedingungen. Und daraus sind dann die ersten sogenannten, damals noch Dritte Weltbewegungen entstanden, weil man eben gesagt hat, man muss zu dem Thema sehr viel mehr informieren. Und insofern ist der faire Handel eigentlich zuerst mal als ein Bildungsprojekt gestartet. Dann hat man aber gemerkt, naja, kennen wir ja alle, trockene Bildung ohne konkretes Anschauungsmaterial ist auch so ein bisschen schwierig. Und dann kam eben die Idee auf, anhand von einigen wenigen Produkten tatsächlich mal zu zeigen, wie Handel halt funktioniert und wie die Alternative, also wie das andere Handeln, das Alternative, das faire Handeln eben funktionieren könnte. Und die ersten Produkte, die man da genommen hat, das war ja ein Kaffee aus Guatemala, das waren die Jute-Taschen auch relativ am Anfang und, soweit ich mich erinnere, Kerzen aus Soweto, damals noch zu Zeiten der Apartheid, wo man eben zeigen wollte, wie Unterstützung und auch sichtbar machen von sehr unfairen Lebens- und Arbeitsbedingungen eben funktioniert. Und daraus ist dann jetzt auf GEPA bezogen, um dann auch wirklich Import und so weiter abwickeln zu können, erstmal die Aktion Dritte Welthandel entstanden. Und aus dieser Aktion ist dann 1975 die GEPA gegründet worden als Fairhandelsunternehmen.
Ah ja, super. Ja, wenn ihr mehr zu der Geschichte vom fairen Handel erfahren wollt, dann könnt ihr auch mal unsere erste Folge von Vertont hören. Da sprechen wir noch ganz viel darüber. Aber kommen wir mal zum Thema der heutigen Folge: Klimagerechtigkeit und der faire Handel. Andrea, kannst du mir erzählen, warum der Klimawandel eine besondere Rolle im fairen Handel spielt?
Ja, für uns, ich hatte ja eben schon gesagt, dass wir aktuell mit circa 130 Handelspartnerorganisationen weltweit arbeiten. Und wenn wir uns dann noch die anderen Fairhandelsunternehmen in Deutschland angucken, kommen da ja noch sehr viel mehr Produzentenorganisationen zusammen. Und für uns ist es halt seit Jahren einfach ein Alltagsthema, weil besonders die Organisationen und die Menschen im globalen Süden ja schon sehr viel stärker von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen sind als wir hier im globalen Norden. Wir bekommen halt seit vielen Jahren schon mit, wie Klimawandel und Klimakrise immer stärker Einfluss nimmt auf das Leben und Arbeiten der Menschen. Schon seit vielen Jahren müssen wir uns da auseinandersetzen, auch weil das ja dann ganz konkret zur Folge hat, dass eben ein Produkt mal nicht rechtzeitig kommt oder dass die bestellten Mengen gar nicht da sind. Und es natürlich für die Produzentenorganisationen immer schwieriger wird, auch ihr Arbeiten und ihr Geschäft aufrechtzuerhalten. Insofern ist es einfach ein Thema, mit dem wir seit vielen, vielen Jahren schon befasst sind und es für uns jetzt höchste Zeit war, dass das Thema eben endlich auch so prominent in der Öffentlichkeit ist, also dass es jetzt einfach ein Thema auf der täglichen Agenda ist, was nicht mehr wegzubekommen ist. Und ich kann vielleicht mal ein paar Beispiele nennen. Also kürzlich hatten wir mal wieder einen echten Besuch hier bei der GEPA aus Peru von der Kaffeekooperative Norandino. Und die haben uns eben erzählt, dass in den niedrigeren Lagen, wo sie Kaffee anbauen, das aufgrund der großen Hitze und Trockenzeit gar nicht mehr möglich ist und dass da jetzt viele von den Produzentinnen und Produzenten umstellen müssen und es auch schon gemacht haben. Und die bauen jetzt zum Beispiel Zuckerrohr an, anstelle von Kaffee. Und das ist natürlich auch schwierig, weil wenn man halt Kaffeeproduzentin ist, ist man nicht automatisch dann auch sofort Zuckerrohrproduzentin. Das sind ja ganz andere Arbeitsabläufe. Es muss dann auch ein anderer Markt gefunden werden. Also das ist halt sehr schwierig. Und diese Beispiele haben wir eben endlos.
Ja, okay. Das heißt, was du sagst, ist vor allen Dingen, dass die ProduzentInnen im globalen Süden jetzt schon besonders stark von der Klimakrise betroffen sind.
Auf jeden Fall, wie gesagt, seit vielen Jahren beobachten wir das schon mit Veränderungen der Erntemengen, der Erntezeiten. Natürlich auch Krankheiten und Schädlinge treten ganz anders auf, wenn es eben zu viel regnet oder gar nicht regnet. Also da gibt es wirklich vielfältige Probleme, die wir schon seit vielen Jahren beobachten. Also als GEPA haben wir, ich glaube, 2015 war das. Ich glaube, 2015 haben wir das erste Mal so einen größeren Handelspartner-Workshop gemacht, wo wir angefangen haben, auch die Informationen von den Partnerorganisationen zusammenzutragen und ja, mal zu hören, wie tatsächlich die Lage vor Ort ist, ob und wie die Kooperativen auch schon Maßnahmen ergriffen haben, wie sie damit umgehen, was sie sich auch erwarten von ihrer eigenen Politik, aber auch vom fairen Handel.
Ja, und wo kommt da denn das Thema Klimagerechtigkeit mit ins Spiel?
Also das Thema Klimagerechtigkeit, das haben wir als GEPA, wir haben ja im Ende letzten Jahres entschieden, dass das unser strategisches Schwerpunktthema für die nächsten Jahre wird. Und der Hintergrund ist eben, dass wir das so verstehen, dass die Klimakrise kein Phänomen ist, was mit einigen wenigen Maßnahmen zu bekämpfen ist, um es mal so zu sagen. Also ganz viel ist ja jetzt in der Öffentlichkeit klimaneutral. Also alle sagen ja, sie werden klimaneutral und so weiter. Und mal abgesehen davon, dass aus meiner Sicht dieses Wort schon eine Irreführung per se ist, weil klimaneutral in dem Sinne gibt es halt so gesehen nicht, auch weil das die Berechnungen überhaupt nicht hergeben würden, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber aus unserer Sicht ist eben die Klimakrise ein Phänomen, was wir auf vielen verschiedenen Ebenen angehen müssen. Und auf der anderen Seite gehört für uns aber auch dazu, unsere Partnerorganisationen dann, also mit ihnen zu diskutieren und zu schauen, wo man da, was die Organisationen schon machen, die Kooperativen, und wie man sie da auch unterstützen kann. Und so haben wir ja verschiedenste Projekte zusammen mit Handelspartnerorganisationen, die wir dann unterstützen. Also zum Beispiel seit vielen Jahren finanzieren wir für ATPI, das ist Alter Trade auf den Philippinen, wo wir den Muscovado-Zucker herbekommen. Da unterstützen wir schon seit 10 Jahren jetzt ein Aufforstungsprojekt, was sehr wichtig ist, weil ja Zuckerrohr als Kultur an sich jetzt keine Kultur ist, wo man zum Beispiel Schattenbäume oder so pflanzt, weil das da nicht funktioniert. Aber da wird eben über diese Aufforstung werden eben dann die Ränder und große Teile, auch wo die Produzentinnen und Produzenten leben, dann eben aufgeforstet mit Bäumen, die halt die Leute sich selber aussuchen konnten, ob die dann Nutzen für Obst haben oder für Medizinpflanzen oder um dann das Holz zu nutzen. Also dass das eben einfach auch einen vielfachen Nutzen hat, wenn man so eine Aufforstung macht. Dann haben wir ja über die Klimaschokolade, die wir auch haben, mittlerweile haben wir ja zwei. Da ist ja so ein spezieller Beitrag ausgewiesen und damit wird zum einen ein Aufforstungsprojekt unterstützt und zum anderen eben auch bei KCU, einem Kaffeepartner in Tansania, die Herstellung von energiesparenden Öfen. Also es sind dann so ganz kleine Lehmöfen, mit denen dann verhindert wird, dass noch an der offenen Feuerstelle gekocht wird, was ja unheimlich viel Holz verbraucht und auch ziemlich gesundheitsschädlich ist wegen der Rauchentwicklung. Ja, das sind jetzt so zwei Beispiele, da haben wir aber noch mehrere Kooperationen. Und ja, und das andere ist eben die Tatsache, dass wir uns eben sehr auch auf politischer Ebene als GEPA, aber auch eben in den Netzwerken einsetzen, um das Thema Klimagerechtigkeit da wirklich nicht mehr von der täglichen Agenda verschwinden zu lassen. Und das ist eben das, was wir unter Klimagerechtigkeit verstehen, dass man da auf den verschiedenen Ebenen wirklich aktiv werden muss und was machen muss und sich dann auch nicht nur reduziert auf, ja, wir kompensieren jetzt CO2 oder so. Also das ist natürlich eine ganz wichtige Komponente und deswegen machen wir es ja auch. Aber das ist halt definitiv nicht, das wird halt definitiv das Problem nicht lösen.
Es macht ja auch schon einen großen Unterschied, wenn so große Unternehmen wie die GEPA versuchen, anders zu denken und anders an die Zusammenarbeit mit den ProduzentInnen im globalen Süden heranzugehen. Kannst du noch mal ein bisschen darauf eingehen, wo ihr euch engagiert, wo ihr auch vielleicht euren eigenen Handabdruck vergrößert?
Ja, also wenn ich das Konzept des Handabdruckes richtig verstanden habe, dann würde ich sagen, dass vieles von dem, was ich eben jetzt schon erzählt habe, genau daraufhin eben abzielt, dass es jetzt halt nicht nur darum geht, okay, die GEPA macht jetzt dies hier an ihrem Standort und kompensiert vielleicht CO2, sondern dass eben genau das, was wir unter diesem umfassenden Konzept der Klimagerechtigkeit verstehen, also die Tatsache, dass man da sich auch über den eigenen Tellerrand hinaus einsetzt und engagiert. Ja, um konkret vielleicht noch mal ein paar Beispiele zu nennen, als wir den Handelspartner-Workshop vor einigen Jahren hatten, da haben wir natürlich auch gefragt, ja, was erwartet ihr denn vom fairen Handel insgesamt, aber jetzt auch von uns als GEPA, als Partner? Da gab es dann einige Organisationen, die dann natürlich auch gesagt haben, ja, Unterstützung im Bereich von Anpassungsmaßnahmen. Also das ist ja besonders in der Landwirtschaft das ganz große Thema. Und da sind wir ja schon sehr lange dabei, unseren Anteil an Produkten aus biologischer Landwirtschaft immer stärker auszubauen. Und da unterstützen wir eben auch viele Organisationen dabei, umzustellen. Und diese Unterstützung, das kann eben sein durch Know-how, durch Kontaktvermittlung vor Ort, wer da eigentlich auch die Organisationen sind. Das ist aber auch oft auch ganz konkret finanzielle Unterstützung, indem wir zum Beispiel in der Umstellungsphase schon die Bioprämie zahlen, obwohl wir das Produkt noch gar nicht als Bio verkaufen können. Oder wir haben zum Beispiel in Kamerun eine Kooperation mit der GEZ und Naturland, wo wir zusammen eine Kooperative unterstützen, halt komplett auf biologische Landwirtschaft umzustellen. Genau, weil biologische Landwirtschaft ist eben aus unserer Sicht, und das ist ja auch allgemein bekannt, eine der wichtigsten wichtigsten Aspekte in dem Bereich Landwirtschaft, wenn es eben auch um Verminderung von CO2-Ausstoß, um Capture und so weiter geht. Ein anderes Beispiel, was ich ziemlich überraschend fand, eine Organisation oder mehrere Organisationen von unseren Handelspartnern haben eben auf diesem Workshop gesagt, ja, sie würden es gut finden, wenn die GEPA praktisch bei ihnen vor Ort im Land so eine Art Lobbyprojekt machen würden. Und dann haben wir noch so gedacht, okay, das ist ja, können wir uns gar nicht so vorstellen, dass jetzt wir, also ganz konkret kam die Anfrage aus Peru und das konnten wir uns gar nicht so vorstellen, dass das so groß was bringt. Aber auf der anderen Seite, da dachte ich dann auch, naja, man kennt das ja, der Prophet im eigenen Land und so weiter. Und dann haben wir uns eben darauf eingelassen und haben mit der Partnerorganisation Norandino in der Region von Peru, wo es auch schon einige Umweltgruppen gibt, die zu dem Thema Klimakrise arbeiten, weil Piura auch sehr, sehr stark betroffen ist von entweder mittlerweile extremsten Trockenheiten oder extremen Überschwemmungen, haben wir dann vor Ort ja so eine Art Aktionstag mit dem Workshop und mit dem Einladen von Lokalpolitikerinnen und so weiter eben eine Aktion vor Ort gemacht, um das Thema einfach auch sehr viel stärker in die Öffentlichkeit in den entsprechenden Ländern zu bringen. Und ja, also das hat auch gut funktioniert, da waren auch viele Leute da und im Nachhinein habe ich jetzt auch gehört, dass sich daraus dann auch dieses von den Gruppen, die es schon gab, so eine Art Netzwerk nochmal verfestigt hat, die das Thema halt dann einfach weiterträgt. Und ich denke, das sind einfach auch so Sachen, die extrem wichtig sind, eben auch die Öffentlichkeitsarbeit, einfach nicht müde zu werden, immer wieder mit dem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen, ob das jetzt ganz banal anhand von einem Produkt wie einer Klimaschokolade ist oder ob es dann wirklich auf der Ebene ist über die Netzwerke, wie jetzt auch Fairtrade Advocacy Office zum Beispiel, wo es ja dann zusammen mit der internationalen Fairhandelsbewegung auch wieder ein Positionspapier zur COP gegeben hat. Und ich denke, das ist einfach extrem wichtig, sowas zu machen. Wir als GEPA haben das zum Beispiel auch unterstützt. Wir haben dann eine der Forderungen, die aus unserer Sicht eigentlich die wichtigste Forderung ist, im Moment in Bezug auf Klimakrise, nämlich zur Klimafinanzierung. Daraus haben wir ja so eine Aktionspostkarte gemacht, die ja auch an die Weltläden gegangen ist. Und wir als GEPA haben auch versucht, hier auf der örtlichen Fridays for Future Demo und überhaupt viele Unterschriften zu sammeln und haben die eben dann an den EU-Kommissar für Klimaschutz geschickt. Und da geht es eben ganz konkret um diesen Bereich Klimafinanzierung, weil das ja über verschiedene Studien erwiesen ist, dass von der gesamten Klimafinanzierung bisher nur 2% tatsächlich bei Kleinbauernorganisationen ankommen. Und das sind aber ja die Organisationen, die eben vor Ort zum einen die Arbeit machen, die Produkte für unser aller Ernährung im Prinzip herstellen wollen und sollen, die am meisten betroffen sind und aber wie so oft am allerwenigsten von den ganzen internationalen Hilfen dann auch bekommen. Und gut, und auch Deutschland, muss man sagen, spielt da, glaube ich, nicht so eine sehr rühmliche Rolle, wenn ich mich da nicht täusche, weil da zum Beispiel die Gelder eben nicht als Zuschüsse, wie es eigentlich gedacht war, gegeben werden, sondern als Kredite. Und das macht ja ehrlich gesagt auch nicht so viel Sinn.
Ja, absolut, ja. Wenn du dir mal überlegst, was das Ziel von eurem Engagement ist, also anders gesagt, wie würde eine optimale, klimafreundliche Zusammenarbeit zwischen euch, der GEPA und den ProduzentInnen aussehen?
Gut, ich glaube, dass es gar nicht so sehr die Ebene ist der klimafreundlichen Zusammenarbeit. Also da würde ich sagen, dass wir da schon sehr, sehr weit sind. Also zum Teil, wie gesagt, beinhaltet das die Themen, die wir jetzt schon besprochen haben, also im Anbau natürlich, dass wir da überwiegend auf biologische Produktion eben fördern und auch dann einkaufen, dass wir natürlich auch im gesamten Handwerksbereich ja überwiegend mit Naturmaterialien, mit Materialien, die sich auch erneuern können, arbeiten und so weiter, dass wir sehr stark das ganze Thema Verpackung, das ist ja auch so ein beliebtes Thema, dass wir da auch sehr viel getan haben in den letzten Jahren, um Verpackungen halt so weit wie es geht ökologisch zu gestalten, recycelbar, was eben wiederum in dem Fall trotzdem noch ausreichend konform ist mit Produktsicherheit, die ja an erster Rolle stehen muss. Ich sehe das in der Zusammenarbeit und in unserer Performance an der Stelle, denke ich, sind wir auf einem sehr guten Weg. Aber was natürlich insgesamt als Zielsetzung aus meiner Sicht wichtig wäre, ist eben, dass dieses Beispielhafte, was wir als GEPA und die anderen Fairhändler natürlich auch sowohl hier im Norden als auch im Süden global gesehen, schon zeigen, dass das halt wirklich auch dann stärker als Beispiel gesehen wird für die ganz große Ebene. Denn ich denke eigentlich, also wir kennen ja alle die Zahlen, Kaffeekonsum in Deutschland knapp 6% und das nach 50 Jahren fairer Handel in Deutschland, ist ja meine Rede immer, ist jetzt nicht wirklich eine Zahl zum Freuen, sondern auch eigentlich eher ein bisschen traurig nach so langer Zeit. Und die wirklichen Probleme sind ja eben da, dass dann praktisch 94% des Kaffeekonsums und des daran hängenden Anbaus eben in keinster Weise irgendwelchen Zielen von oder nur sehr wenig Zielen von Nachhaltigkeit, Klimagerechtigkeit und so weiter entspricht. Insofern, ja, ist es für mich wichtig, dieses im Alltag dieses Beispiel halt geben zu können. Wir machen es und es funktioniert und wir sind immer noch am Markt, um es mal so zu sagen, und auf der anderen Seite aber damit auch ein größeres Gewicht auf der politischen Ebene zu bekommen. Und das hat sich ja in den letzten Jahren zum Glück dann auch gezeigt über die steigenden Bekanntheit und auch Zahlen vom fairen Handel, muss man auch ganz klar sagen, dass man da einfach das, was wir schon immer wollten, einbringen können. Wie sind Fairhandelskriterien und in dem konkreten Thema dann auch ganz stark die Themen Umwelt, wie müssen die in die große Gesetzgebung international eingebracht werden. Ich denke mal, ein gutes Beispiel, wie es dann so langsam vorangeht, ist sicherlich das Lieferkettengesetz. Auch da sind wir uns ja einig, dass das jetzt nicht der ganz große Wurf geworden ist, aber trotzdem gibt es jetzt ein Lieferkettengesetz mit all seinen Schwächen. Und eine der Schwächen ist ja, dass da die Umweltstandards sehr am Rande nur behandelt wurden, aber trotzdem, man hat jetzt das Gesetz und man kann halt sich daran abarbeiten und kann damit eben einfach weiterarbeiten. Und da sehe ich halt sowohl für uns als GEPA, aber auch für die Bewegung insgesamt einfach die große Aufgabe und auch das Ziel, das hinzukriegen, das auf die ganz große Ebene zu bekommen.
Ja, das ist eine sehr gute Überleitung zum nächsten Thema. Und zwar, wie schaffen wir es denn, andere Unternehmen davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, sich wie die GEPA für Klimagerechtigkeit und Menschenrechte einzusetzen?
Also meine persönliche Wahrnehmung, einfach nur, wenn ich mal im Fernsehen mir Werbung anschaue, ist, dass die großen Firmen schon längst auf dem Zug sind. Also man kann ja keine Werbung mehr angucken, wo es nicht um Nachhaltigkeit, um Öko, auch um Diversität und so weiter geht. Und ich denke, die großen Firmen haben das Thema schon lange, natürlich nicht so lange wie wir, aber die haben es jetzt definitiv entdeckt. Und dann muss man dann leider immer sagen, wenn sie es entdecken, dann entdecken sie es ja mit ihrer vollen Macht und ihrer vollen Power, die sie haben. Und insofern denke ich, dass Unternehmen da selber schon unterwegs sind, einfach weil sie wissen, dass es mittlerweile die Nachfrage ist. Also wenn man einfach nur mal guckt, wie viel vegane Ersatzprodukte für Wurst und Fleisch mittlerweile angeboten wird. Das finde ich Wahnsinn, wenn ich mir das anschaue. In so kurzer Zeit, und das ist ja dem geschuldet, dass jetzt der öffentliche Diskurs da ist und dass die Produkte eben nachgefragt werden. Insofern sind Unternehmen ja immer sehr stark, auch besonders im konventionellen Sektor, eben Nachfrage getrieben. Und insofern spielt da wieder das eine Rolle, was ich am Anfang gesagt habe. Wir müssen halt das Thema noch massiver in die Öffentlichkeit bringen, dass immer mehr Leute sich damit befassen, auch nachfragen. Und das funktioniert ja schon. Wo ich so ein bisschen mehr Verharrung sehe, das hat man ja auch beim Lieferkettengesetz gesehen, ist eigentlich in den Verbänden. Also beim Lieferkettengesetz war es ja so, dass viele Unternehmen das mit unterzeichnet haben und die Verbände sich strikt dagegen ausgesprochen haben und das eigentlich nicht mitmachen wollten. Insofern denke ich, dass da viele Unternehmen weiter sind als ihre eigenen Verbände. Und wie gesagt, der Hauptgrund aus meiner Sicht ist, sie sind Nachfrage und Umsatz getrieben. Und es ist halt auch unser Job, mit dieses Thema Nachfragen, so wie wir es vor 20, 30 Jahren im fairen Handel schon immer gesagt haben, geht in den Laden und fragt nach fairen Produkten. Und irgendwann wird der Laden sie dann haben, wenn genug Leute nachgefragt haben. Also ich denke, dass das da eine wichtige Rolle spielt. Was man natürlich sehen muss, ich möchte jetzt hier nicht auch so rüberkommen, als würde ich die Unternehmen alle ganz toll finden. Was man natürlich sehen muss, ist die Frage, wie ernsthaft ist es halt tatsächlich dann auch in der Unternehmenspolitik und Philosophie verankert, ist das einfach nur eine Sparte, die man jetzt halt auch haben muss, weil sie eben nachgefragt wird und weil das öffentliche Thema so ist. Oder sind Unternehmen wirklich auch auf dem Weg, sich in ihrer gesamten Performance zu verändern? Und das ist halt das, was es ja eigentlich bräuchte. Und das ist ja auch das, was wir mit dem fairen Handel schon immer wollten, dass sich eben Unternehmen ändern, weil es wird eben nicht die große weltweite strukturelle Veränderung geben, wenn sich nicht die konventionellen Unternehmen wirklich verändern. Und ich denke mal, da ist halt noch sehr, sehr viel auch zu machen. Und das sieht man ja dann bei den Themen, die jetzt ja auch aktuell auf der Agenda sind. Also das Thema zum Beispiel Dumpingpreise, dass es ja immer noch absolutes Alltag ist, dass Produkte unter den Produktionskosten von Produzentenorganisationen eben eingekauft werden. Und das sind natürlich Sachen, die wirklich auch dann strukturell angegangen werden müssen. Und das ist halt aus meiner Sicht die Herausforderung. Und da kommt dann auch wiederum eben die Politik ins Spiel, weil ich noch nicht so viel Vertrauen in die Unternehmen habe, dass ich jetzt mal glauben würde, dass sie das alles freiwillig machen, weil sie es jetzt eingesehen haben, sondern ich denke, da muss halt wirklich dieser Drive, der jetzt gerade da ist und der ja auch viel von dem öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Druck kommt, der muss meiner Meinung nach aber eben auch gleichzeitig mit den entsprechenden, ja, Rahmensetzungen dann auch verfestigt werden.
Ja, es ist spannend, dass du auf der einen Seite so optimistisch bist, was die Unternehmen angeht, aber auf der anderen Seite von den 6% des Kaffeekonsums in Deutschland, der nur aus fairem Handel kommt, berichtest. Finde ich schon ein bisschen ambivalent zueinander.
Das ist auch total ambivalent. Ich meine, das ist genauso ambivalent wie die Umfragen, die wir hier immer in Deutschland machen, wo ich weiß, habe jetzt leider nicht die Zahl parat. 80% sagen ja, sie finden fairen Handel toll und würden ihn kaufen. Und das ist ja genau diese Ambivalenz. Und da sehe ich halt auch unseren Job als Fairhandelsbewegung. Wie schaffen wir es halt dann, die vielen, die es toll finden, auch dahin zu kriegen, es zu kaufen? Und
Es tatsächlich auch umzusetzen.
also es
Ja.
umzusetzen und da kommen dann eben auch wieder die Unternehmen ins Spiel, weil auf der einen Seite, ich sage immer, nette Projekte zu machen und Organisationen im globalen Süden zu unterstützen, 100.000 Euro oder 200.000 Euro, die von den Unternehmen sicherlich aus der Portokasse kommen und die wir uns überhaupt nicht leisten können. Also von der Ebene dann auf zu der wirklichen Umsetzung zu kommen, das ist, ja, wie gesagt, das ist halt die ganz große Herausforderung, dass Unternehmen sich wirklich in ihrer Gesamtpolitik und Philosophie nach und nach umstellen und das eben nicht als ein nettes Nice to have und ja, wir machen ja auch was für fairen Handel oder wir machen jetzt auch was für Klimaschutz und so weiter. Und das ist eben aus meiner Sicht wirklich noch ein sehr langer Weg.
Okay, ja, dann kommen wir mal auf die Ebene der Weltläden. Kannst du noch mal kurz beschreiben, welche Rolle Weltläden beim Thema Klimagerechtigkeit und Klimaschutz spielen oder spielen könnten?
Also aus meiner Sicht haben die Weltläden ja eben die ganz wichtige, wie soll ich jetzt sagen, Vermittlerfunktion, Vermittler im Sinne von Transportieren des gesamten Themas der Klimagerechtigkeit, weil sie ja auf der einen Seite mit den Kundinnen und Kunden verbunden sind, aber eben auf der anderen Seite das ganze Wissen und auch das alles im Background haben, was ich jetzt eben ausgeführt habe über die Importorganisationen, über die Produzentinnenorganisationen und der Weltladen als Ort, sage ich jetzt mal, als Verkaufsort ist ja aus meiner Sicht, so wie es auch immer gedacht war, eben nicht nur der pure Verkaufsort, sondern eben auch der Bildungsort und der Ort, wo man sich informieren kann, von dem aus aber auch Aktionen gemacht werden, von dem aus auch politische Aktionen gemacht werden. Wenn ich mich recht erinnere, gab es ja vor vielen Jahren schon mal eine Kampagne zu Klima über die Weltläden. Und vor 2 Jahren war es ja, glaube ich, dann auch das Thema der fairen Woche, was ja dann auch sehr stark über die Weltläden transportiert wird. Das ist halt für mich so die wichtigste Funktion, diese Plattform und auch dieser Multiplikatoreneffekt dann wirklich mit der Basis. Also sprich mit den Menschen auf der Straße, die da reinkommen und was kaufen oder zum Teil sich eben auch informieren wollen.
Danke auch, lieber Andrea, dass du zu Besuch warst bei Vertont. Ich fand das ein sehr spannendes Gespräch. Das hat sehr viel Spaß gemacht und war sehr informativ. Vielen Dank dir. Laura, schön, dich zu hören.
Hallo Solveig. Weißt du eigentlich, dass wir heute schon unsere 12. Folge von Vertont veröffentlichen und es seit einem Jahr Vertont gibt?
Eine ganze Menge, oder? Wir haben eine Folge zu Fair Fashion und Fast Fashion gemacht. Wir haben Jens zu Segelkaffee interviewt, uns mit der sozial-ökologischen Transformation beschäftigt und neulich gab es auch eine Folge zu Cashews.
Ja, und nicht zuletzt haben wir auch in vorherigen Folgen über den Klimawandel und Klimagerechtigkeit gesprochen. Ganz schön viele Themen. Und heute wollen wir euch, unsere HörerInnen, mal ganz konkret ansprechen. Denn bei Vertont wird sich was verändern.
Genau, wir machen nämlich jetzt eine kreative Pause. Und das war gerade die letzte Folge der ersten Staffel von Vertont.
Und die Pause wollen wir nutzen und dabei den Podcast ganz genau unter die Lupe nehmen. Wir wollen gucken, was wir anders machen können oder besser machen können. Und dabei könnt ihr uns gerne unterstützen und uns eure Themenwünsche zukommen lassen oder auch Kritik und natürlich besonders gerne auch Lob.
Dazu könnt ihr euch einfach bei uns melden unter bildung@weltladen.de. Die Info dazu findet ihr auch in der Folgenbeschreibung.
Und seid gespannt, wie es weitergeht mit Vertont.
Wir freuen uns drauf.
Vertont ist ein Podcast des Weltladen-Dachverbands und wird gefördert von Engagement Global im Auftrag des BMZ und durch Brot für die Welt. Vertont. Der Weltladen-Podcast.